vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne hergekommen. Zunächst einmal habe ich gedacht, es ist ein bisschen ein trockenes, eigentümliches Thema. Ist ja auch kein alltägliches Thema, mit dem man sich befasst. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, umso mehr habe ich gemerkt, dass es ein Thema ist, was ja die gesamte Arbeit schon immer betroffen und berührt hat. Und dann war ich ein bisschen verblüfft, warum man da eigentlich nicht schon öfter darüber nachgedacht hat, in dieser grundsätzlichen Weise. Es kommen jetzt ein paar Punkte natürlich auch, die Sie schon diskutiert haben. Das lässt sich nicht vermeiden. Das liegt in der Logik der Sache. Ich werde es aber die insgesamt sehr straff halten und dann kann man ja in der Diskussion sehen, wo die entscheidenden Punkte sind. Mir geht es also in der Tat um die Frage der qualitativen Daten, den Second Use von qualitativen Daten. Und da ist auch ganz klar, aufgrund der Dinge, mit denen ich zu tun gehabt habe, dass es sehr viel mit biografischen Daten, mit Daten zu tun hat und mit Daten zu tun hat, die im Kontext von Minderheiten erhoben worden sind. Also in einer relativ komplizierten und prekären Situation erhoben worden sind. Und da gehe ich dann auf zwei Dinge kurz ein, das ja auch im Titel gesagt ist, forschungstechnische Herausforderungen und forschungsethische Herausforderungen. Und versuche das dann ein bisschen zusammenzuführen, um dann zu zeigen, auch was eigentlich jetzt geboten wäre. Meine Ausgangsthese ist relativ radikal, aber auch klar, dass nicht standardisierte Daten sehr stark in soziale Situationen verwickelt sind, ob man nun Interviews nimmt, Feldforschung, Dokumentenanalyse oder ähnliches nimmt. Sie sind unentrinnbar verbunden mit der Logik einer bestimmten sozialen Situation. Das sind also eigentlich keine Daten, die man beliebig transportieren kann. Das ist meine Ausgangsposition. Daraus gibt es zwei ganz wichtige Folgerungen, denen gehe ich jetzt ein bisschen nach. Diese Daten verwickeln einen von vornherein in hermeneutische und ethische Fragen. Denen entkommt man gar nicht. Nur meistens denkt man nicht drüber nach. Und diese Datenerhebung der hermeneutischen und ethischen Fragen ist eine inhärente Problematik. Sie sind, was die sozusagen Datenerhebung betrifft, weitgehend vertraut. Da haben wir öfter diskutiert drüber und das nimmt man mehr damit Datenschutz ähnlich. Den nimmt man inzwischen als ein wesentliches Problem dar. Aber beim Second Use stellen sich diese ganzen Fragen nochmal neu und zwar in einer völlig anderen Weise. Da geht es eben nicht mehr nur um einfach, wie man die Daten, die man hat, wie man die vertrauensvoll handhaben kann, sondern die Frage stellt sich ja, kann man sie überhaupt oder sollte man sie überhaupt noch einmal auswerten? Klar, häufig ist die Datenlage ja selbst schon ein Problem. Das ist etwas, was für eine Sektion wie hier natürlich ganz wichtig ist. Das heißt, die meisten nicht standardisierten Daten sind ja im Rahmen von kleiner Projekte erhoben worden. Promotionsprojekte, kleine Forschungsprojekte, die 2-3 Jahre gelaufen sind. Und das heißt, die sind mit geringen Ressourcen ausgestattet worden. Und das bedeutet, dass sie in der Regel als nicht zentral wahrgenommen werden und in der Regel auch als irrelevant wahrgenommen werden. Also wir haben von vornherein sozusagen eine Diskreditierung dieser kleinen Projekte und das heißt eine Diskreditierung dieser qualitativen Daten. Sie werden später kaum nachgefragt, weil sie eben aus kleinen Projekten kommen, sind wenig bekannt und so weiter. Insofern ist sozusagen schon mal Entwarnung, aber leider Entwarnung. Oft, und das ist der zweite Punkt, ist das Material unvollständig. Weil das Geld für die Archivierung gefehlt hat, ein Thema, was ja hier auch schon mehrfach angesprochen worden ist, weil die Daten fast nie vollständig publiziert worden sind. Und der Rückgriff gelingt oft nicht mehr, weil die Leute, die Daten erhoben haben, die Leute, die in den Projekten waren, nicht mehr da sind. Sie sind nicht mehr erreichbar. Ich bin vor einem halben Jahr bei der VW-Stiftung gewesen in Berlin, wo über ein ganzes Projektzyklus berichtet wurde und das war eigentlich eher peinlich, dass Projekte, die sehr, sehr viel Geld gekostet haben für die VW, das sind ja nicht solche Dimensionen wie bei der DFG, aber immerhin Projekte, die 3 Jahre gedauert haben, viele 100.000 Euro gekostet haben, da war niemand mehr da, der Auskunft geben konnte über die Projektstruktur, geschweige denn über die dort erhobenen Daten, wo sie geblieben sind. Das waren Projekte, die vielleicht 6-7 Jahre her waren. Die waren sozusagen schon weg. Das bedeutet eben bei diesen kleinen Projekten, dass die Daten meistens individualisiert werden. Sie werden mitgenommen und wenn der Kollege, der das Projekt betreut hat, an einer neuen Universität ist, ist schon wieder das meiste verschwunden oder er hat es nur noch persönlich zu Hause in seinem Schreibtisch, ist also nicht mehr zugänglich. Der zweite Punkt ist natürlich der, dass die Indexikalität, das kommt aus der konstruktivistischen Diskussion, der nicht standardisierten Daten einen fast unüberwindliches Hindernis darstellt bei einem Second Use. Nicht standardisierte Daten sind extrem situativ gebunden, das habe ich ja schon angedeutet. Und eine Reinterpretation bedeutet, dass man aktivieren muss, man reaktivieren muss, all das, was bei der Datenerhebung stillschweigend mitgelaufen ist. In der Datenerhebung, wenn Sie ein Interview geführt haben, dann wird ja nur das Wenigste expliziert. 99% von dem, was dabei läuft, ist sozusagen situationsbedingt, zeitbedingt, ist trivial für die beiden oder die Beteiligten. Es sind drei Dimensionen, die da wichtig sind. Es ist der soziokulturelle Kontext der Ereignisse, um die es bei diesen Daten oft geht, zumal wenn es biografische Daten sind. Es ist die empirische Situation der Erfassung, die kontextspezifisch ist. Sie treffen sich mit jemandem im Café, Sie haben ein kleines Tonband dabei. All diese Dinge sind wichtig, in welcher Situation und so weiter. Das wird normalerweise stillschweigend mit berücksichtigt. Und Sie bearbeiten natürlich die Daten im entsprechenden wissenschaftlichen Kontext. Es sind drei Dimensionen, die in diese qualitativen Daten sozusagen eingehen und bei der Bewertung der Daten zunächst sowieso zu berücksichtigen und später bei dem Second Use erst recht zu berücksichtigen sind. Der jeweilige Kontext ist konstitutiv, ist aber später eben nicht mehr selbstverständlich zu handeln und muss aufwendig rekonstruiert werden. Und das wirft eine Masse von Fragen auf. Die bedeuten, dass man im Grunde die Perspektive wechseln muss. Wenn Sie Daten nach 10 Jahren noch einmal aufarbeiten, dann sind Sie nicht mehr Sozialforscher, Sie sind im Grunde Sozialgeschichtler. Sie müssen eine Menge Zeitdaten zur Verfügung haben. Ich merke das bei Studierenden, wenn ich denen Material gebe, das vielleicht 10 oder 15 Jahre alt ist, das ist kolossal schwierig, weil viele diese Dinge, die dort thematisiert werden, gar nicht mehr im Fokus haben oder nie gehabt haben. Das ist die eine Seite, da kann man natürlich noch viel zu sagen, aber was mich vor allem berührt, ist diese Second Use aus forschungsethischer Sicht. Ich habe an anderer Stelle schon öfter darauf hingewiesen, dass wenn wir Daten erheben, eine Art hermeneutisches Bündnis mit dem eingehen, das ist auch vorhin schon angeklungen, mit dem wir reden. Das heißt, wir erwecken eine bestimmte Vorstellung von dem, was wir wollen und wir akzeptieren eine bestimmte Vorstellung von dem, was der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin bereit ist zu sagen. Das heißt, es entsteht eine Art Bündnis, eine Art Vertrauensverhältnis. Und in diesem Vertrauensverhältnis sind einige Dinge sozusagen, werden geregelt vermutlich. Man hat vielleicht sogar eine formale Absprache getroffen, aber 90% von den Dingen, die dort mitlaufen, sind nicht geregelt. Das heißt, dieses Bündnis, was man geschlossen hat und das Bündnis, was die Datenentstehung und die Datenqualität bestimmt hat, ist in einem Second Use nicht mehr vorhanden. Es wird aufgekündigt. Und ein Missbrauch dieser Daten, also ein Ignorieren der ursprünglichen Intention, die mitgespielt hat bei der Datenerhebung, die ist sehr, sehr einfach. Es geht also nicht um einen Missbrauch, dass Daten falsch verwendet werden oder dass mit Daten getrickst wird. Es geht darum, dass die Daten in einem bestimmten Zusammenhang entstanden sind. Und wenn Sie die Daten dekontextualisieren, wenn Sie sie einige Jahre später wieder benutzen, dann ist die Frage, was passiert. Es kann übrigens auch schon Tage oder Monate später sein. Ein Beispiel, was sozusagen ganz eng diese Problematik zeigt, ist, wir haben im Auftrag einer Stadt Daten gesammelt, Gespräche geführt mit einer bestimmten Minderheit, die gerade im Moment in der Diskussion ist. Unser Auftrag war, eine größere Sensibilität über die Problematik dieser Minderheit herzustellen und der Stadt klarzumachen, was da Sache ist. Die Stadt wiederum wollte aber auch von uns die Daten nicht nur haben, um eine gewisse Sensibilität gegen diese Gruppe zu entwickeln, sondern sie wollte sie ganz offensichtlich, was wir im Nachhinein erfahren haben, die Daten vor allem haben, um diese Gruppe skandalisieren zu können. Also primitiv gesagt, um sie wieder loszuwerden. Das heißt, nur ein halbes Jahr zwischen Auftrag, Datenbeschaffung und sekundäre Auswertung durch die auftraggebende Behörde hat ausgereicht, um die Sache nicht nur zu dekonstruieren, sondern auch um eine Idee hineinzubringen, ein Konzept hineinzubringen, was sozusagen absolut gegen das war, was wir ursprünglich gemacht haben. Wir haben uns natürlich dagegen gewehrt, wir haben auch die Daten nicht voll zur Verfügung gestellt, haben natürlich furchtbar Ärger gekriegt, das können Sie sich vorstellen. Oder eine Doktorandin, die über die Situation von Flüchtlingen arbeitet, mit den Flüchtlingen intensive Gespräche geführt hat, hat gegenüber den Flüchtlingen, die illegal in Deutschland waren, bestimmte Erwartungen erweckt, logischerweise, und sie hat auch diese Erwartungen stehen lassen. Klar, was erwarten solche Menschen, dass man ihre Situation verbessert? Sie hat aber diese Daten gesammelt, hat später sie einfach benutzt, um ihre Karriere zu beschleunigen, und der ganze Hintergrund, sozusagen der ganze hermeneutische Kontext, in der mitgeschwungen hat, wo sie Daten erhoben hat, war weg, ignoriert. Oder nehmen wir ein drittes Beispiel, wir haben mit türkischen Jugendlichen gearbeitet, die und auch andere haben mit türkischen Jugendlichen gearbeitet. Und jetzt kommen wir drauf, was macht man dann mit den Daten? Und ich habe dann eine Kollegin dabei wieder getroffen, die dann diese Daten genutzt haben, um zu zeigen, dass diese türkischen Jugendlichen gar nicht richtig reden können. Die sprechen gar kein richtiges Deutsch. Klar. Es war ja natürlich erkennbar, sie sprachen kein richtiges Deutsch. Aber da diese Jugendlichen, mit denen wir es vorher zu tun gehabt haben, darüber hinaus, abgesehen von Deutsch, eben auch ganz andere Sprachen konnten, und zwar völlig problemlos konnten, weil das kann nicht nur halbsprachig, sondern nur das Deutsche beherrschen sie schlecht, weil sie das Deutsche aus dem Gefängnis gelernt haben, dann sieht es ganz anders aus. Ja, was man daraus sehen kann, ist eben, wir haben beim Second Use wirklich ein forschungsethisches Problem. Und wir müssen meines Erachtens, wenn wir die Daten nutzen wollen, wir müssen sie rekontextualisieren. Wir müssen sehen, dass der Kontext ursprünglich da war. Wir müssen darüber nachdenken, müssen überlegen, ob wir diesen Kontext sozusagen intuitiv oder wissenschaftlich wieder sozusagen reaktivieren kann. Die Frage ist, wie kann man das tun? Man muss im Grunde intentional adäquat vorgehen. Man muss sich anschauen, unter welchen Bedingungen die Daten gewonnen worden sind. Man muss überlegen, ob man dadurch, dass man diese Kontexte mit rekonstruiert, dass man dieses Vertrauen, diese Vertrauensproblematik gewissermaßen kompensieren kann. Ganz klar oder ganz einfach ist es, wenn diese sekundäre Nutzung ursprünglich schon abgesprochen war. Das ist natürlich der Idealfall. Nur oft geht das nicht und oft ist das auch nicht sinnvoll. Denn wenn Sie mit Leuten darüber sprechen, entweder wissen Sie gar nicht, dass es später relevant ist. Also wir haben Gespräche vor vielen Jahren in der Kolbstraße geführt. Da wussten wir noch gar nicht, dass dieses Nagelbombenattentat später in einer ganz neuen Dimension relevant wird. Das heißt, wir haben damals mit den Leuten nicht daraufhin sprechen können, dass in 8 oder 9 Jahren klar wird, dass es ein Attentat gewesen ist von einer rechten Gruppe. Wussten wir natürlich, konnten wir es auch nicht sozusagen prophylaktisch mit einbeziehen ins Gespräch und sagen, wir wollen die Daten nochmal verwerten später, wenn sich neue Erkenntnisse ergeben. Also manchmal kann man die sekundäre Nutzung vorher absprechen, oft ist sie aber auch kontraproduktiv, weil das Vertrauen dann weg ist. Man weiß ja nicht, wo man dann hinkommt, wenn man das erzählt, X oder Y oder Z erzählt, klar. Das ist eine ziemliche Schwierigkeit. Man kann natürlich auch schauen, ob sozusagen die Datennutzung, wie man sie jetzt vornimmt, ob sie in der Intention liegt, die ursprünglich schon verfolgt worden ist. Nicht? Wenn ich eine Gruppe, meinetwegen kriminalisierte Jugendliche, damals mit ihnen gesprochen habe, Daten über ihre biografische Situation erhoben habe, dann ist es zu überlegen, ob wenn man sozusagen heute wieder über ähnliche Themen arbeitet, nicht auf diese Daten sinnvollerweise zurückgreift. Das heißt, eine sekundäre Nutzung kann sogar geboten sein unter bestimmten Bedingungen. Sie kann geboten sein, wenn das, was damals passiert ist bei der primären Datenbeschaffung, wenn diese Ideen, die da zugrunde gelegen sind, immer noch gelten, in neuen Situationen sogar vielleicht noch wichtiger werden. Nicht, wenn Sie mit Zeitzeugen gearbeitet haben, vor 15, vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren, mit Zeitzeugen gearbeitet über eine bestimmte Problematik, Kosovo oder was man früher ja häufig auch gemacht hat, in der Holocaust-Forschung, da Zeitzeugen befragt hat, ist es durchaus nicht nur legitim, sondern vielleicht auch sinnvoll, neue Gespräche zu führen, altes Material, neues Material zusammenzuführen. Und dann tun Sie nämlich genau dieses, dass Sie diesen alten Kontext unter neuen Bedingungen rekontextualisieren. Also Sie versuchen sich weiter in dem alten Kontext zu bewegen unter neuen Bedingungen. Und dann ist es ethisch meines Erachtens nicht nur verantwortbar, sondern es ist sogar auch sinnvoll. Es ist faktisch sogar geboten. Nicht Unrechtserfahrungen, die Sie in bestimmten Gruppen manifestiert haben, in bestimmten Interviews dokumentiert haben und ausgewertet haben. Das Beispiel eben dieser kriminalisierten Jugendlichen, was ich eben schon erwähnt habe. Wenn Sie dort neue Situationen haben und ähnlich vergleichen, können Sie zum Beispiel auch dann eben in einer Stadt sagen, Leute, damals haben wir festgestellt, das und das ist passiert und so gab es, solche Befunde gab es damals. Jetzt haben wir eine neue Gruppe, sie machen ganz ähnlich, es finden wieder solche Kriminalisierungsstrategien statt und wir können hier heute schon sagen, dass wenn Sie diese damalige Erfahrung und die heutigen Aussagen miteinander vergleichen, dann werden Sie vermutlich ganz ähnliche Effekte erzeugen können. Also in dem Fall ist ein Second Use nicht nur sinnvoll, sondern möglicherweise sogar hilfreich, das heißt, er bringt sogar etwas. Ja, das habe ich schon gesagt, das Nagelbaumamt an der Kolbstraße. Wenn wir jetzt uns die Gespräche von damals anschauen und schauen, was da so mitgelaufen ist, an Bemerkungen auch mitgelaufen ist, die man damals vielleicht gar nicht ausgewertet hat, dann merkt man erst heute, dann kann ich heute die andere Frage beantworten, warum hat damals die Polizei zum Beispiel gar nicht reagiert, warum hat damals die Polizei alle Hinweise darauf, dass es rechte Motive dahinter waren, dass rassistische Motive hinter waren, warum hat man das damals abgelehnt, das kann man heute in der Rückblick im Rückblick bei diesen damaligen Gesprächen ganz gut erkennen, an welchen Stellen immer abgebrochen worden ist, Befunde sozusagen ausgeblendet worden sind. Also da gibt es ganz, ganz spannende Möglichkeiten unter diesen Bedingungen. Ja, die ethischen Probleme sind ziemlich deutlich. Die Frage ist, kann man den Kontextverlust kompensieren? Daten, die für öffentliche Verlautbarungen verwendet werden, die in Publikationen verwendet werden, die gar nicht zur ursprünglichen Situation passen, Daten, die ins Internet gestellt werden, das sind natürlich alles Möglichkeiten, wie man diese Daten sekundär nutzen kann. Das ist extrem problematisch. Daten, die sekundär in einem fremden Kontext gestellt werden, halte ich im Prinzip für völlig, also das ist ein No-Go, das geht eigentlich gar nicht. Das bedeutet aber auch, dass man Daten, die man zum Beispiel im Rahmen von kleinen Projekten erhoben hat und im Rahmen von Promotionen oder wie auch immer oder kleinen wissenschaftlichen Arbeiten, Publikationen ausschnittsweise veröffentlicht hat, dass man diese Daten nicht nochmal sekundär nutzen kann, das geht eigentlich normalerweise nicht. Der Einsatz von Daten in einem dem ursprünglichen Ziel nicht entsprechenden Sinne, jetzt zum Beispiel die persönliche Karriere zu verwenden, ist ein ziemliches Problem. Ja, dabei bin ich eigentlich schon am Ende dieser Skizze. Es ist ja nur eine Skizze, die Probleme nochmal in der Rückschau ein bisschen zusammenfassen sollte. Ein Second Use, nicht standardisierte Daten, ist forschungstechnisch sehr voraussetzungsreich. Klar, das ist Ihnen klar. Die Datenqualität muss gut sein, sie ist es oft nicht. Man braucht beim Second Use spezielle methodische und gesellschaftsgeschichtliche Kenntnisse, die häufig nicht vorhanden sind. Das ist ein Problem. Das heißt, da müssen dann diejenigen, die an diese Daten herangehen, sich erst einmal kundig machen, was ist vielleicht vor 10 oder vor 12 oder auch vor 15 Jahren, wann die Daten erhoben wurden, was ist da Sache gewesen. Der Hintergrund ist natürlich auch der, dass qualitative Daten, die sozusagen mitten in der Lebenswelt verankert sind, natürlich einen sehr starken Verfall, auch zeitlichen Verfall ausgesetzt sind. Das heißt, vieles gilt schon wenige Tage oder wenige Wochen später oder wenige Jahre später nicht mehr. Würde man die gleichen Leute 10 Jahre später fragen, erzählen sie einem durchaus was ziemlich anderes. Und es setzt eben eigentlich voraus, dass dieser Second Use von Anfang an mit berücksichtigt worden ist, was in der Regel nicht der Fall war. Da denkt einfach keiner dran. Da müsste man also entsprechend Strategien entwickeln. Und der Second Use, solche Darstellung, ist natürlich forschungsethisch ein Problem, das habe ich schon deutlich gemacht, weil wir die Daten in der Regel dekontextualisieren, das ist bei quantitativen Daten ja kein Problem, die sind ja von vornherein sozusagen reduziert und eng und dekontextualisiert. Über die Probleme dieser Daten will ich lieber nichts sagen, und sind wieder mitten im Methodenstreit. Aber die dekontextualisierten Daten sind natürlich, wenn sie qualitativer Art sind, extrem leicht zu missbrauchen. Sie müssen also rekontextualisiert werden, und da wird es richtig schwierig, weil da muss man sich überlegen, und da habe ich wenig bisher zu gefunden, wie kann man das machen, wie kann man die ursprünglichen Intentionen, die bei der Datenerhebung eine große Rolle gespielt haben, wie kann man sich die in Erinnerung rufen? Es geht eigentlich nicht ohne Informationen derjenigen, die Daten damals erhoben haben, und wie kann man adäquat sozusagen die Rekontextualisierung vornehmen, wie kann man versuchen, sozusagen auf dem Gleis, das ursprünglich angedeutet war, wie kann man auf diesem Gleis sich weiter bewegen? Und ich meine sogar, und das ist eigentlich das eigentlich Spannende, auf das ich im Laufe dieser Arbeit, dieser Thematik nochmal ganz deutlich gestoßen bin, es kann sogar geboten sein, Daten noch einmal auszuwerten, Daten im Licht einer neuen Erkenntnis und neuer Erfahrung nochmal auszuwerten. Siehe jetzt gerade die Sachen mit dem Nagelbombenattentat in der Kolbstraße, wo ich jetzt eigentlich hingehen müsste und mir die ganzen Sachen von damals nochmal anschauen, welche weiteren Informationen, Erkenntnisse ergeben sich aus der aktuellen Sicht für diese Problematik. Ja, das war's. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ich hoffe, Sie haben ein paar Punkte wiedergefunden, die Sie auch in Ihrem in praktischen Arbeit bewegt. Ja, naja, das ist beides, das ist mir auch durch den Kopf gegangen, aber ich habe jetzt ganz bewusst immer im Blick gehabt, das Material selber, die Tonbänder oder die Gespräche selber. Wenn man die Materialien ausgewertet hat, wenn man sie verallgemeinert hat, wenn man sozusagen sie benutzt hat, auch um Migrationsregime zum Beispiel, das ist jetzt ein sehr schönes Beispiel, um daran deutlich zu machen, wie Migrationsregime verlaufen und sich dabei hinreichend von den Quellen, von den primären Daten entfernt, ist das, glaube ich, auch kein Problem mehr. Das machen wir ständig, nicht? Wir folgern ja aus dem Material und arbeiten auf einer gewissen Abstraktionsebene. Aber bei einem Second Use, in meinen Augen, müsste man eigentlich das tun, was man ja auch beim ersten, bei der Datenentwicklung machen muss, möglichst nochmal in das Material direkt hineinsteigen. Und dann meine ich eben, funktioniert es dann in der Tat, wenn man versucht, dieselben Mechanismen, die man für die Datenerhebung damals verwendet hat, wenn man die berücksichtigt. Also wenn man das selber zum Beispiel nochmal macht, dieselben Strategien wieder berücksichtigt, in derselben Weise darauf achtet, bei der Verallgemeinerung eben die Identifizierbarkeit der Daten zu bremsen, alles. Aber das sind natürlich Probleme, das gebe ich auch zu, die auch schon bei der ersten Datenerhebung eine Rolle spielen. Wir machen jetzt gerade eine Studie eben auch über Schulen, wo in Schulen mit Minderheiten gearbeitet wird. Und sie sind gar nicht, man ist gar nicht in der Lage, das so zu anonymisieren, wie das vielleicht nötig wäre. Jeder einzelne Befund ist relativ leicht identifizierbar. Erstens, weil die Städte relativ klein sind, weil es diesen Schultyp vielleicht nur zweimal in der Stadt gibt, weil diese Gruppe, die dort auftaucht, nur in diesen und diesen Schulen auftaucht. Also wer kundig ist, kann relativ schnell die ganzen Pfade zurückverfolgen und wird dann das, was wir den Menschen versprochen haben, womit wir mit ihnen geredet haben, dass wir das sehr vertrauensvoll bearbeiten, dass wir sie nicht zitieren und so weiter, würden wir damit sehr leicht, diese Versprechen sehr leicht brechen. Also das ist ein ganz, ganz großes Problem. Das tritt dann natürlich auch auf. Aber ich meine eben, dass es bei dem Second Use diese Gefahr noch viel größer ist, weil man diese selbstverständlichen Regelungen, die selbstverständlichen Absprachen, auch das intuitive Einhalt von Gesprächskultur und so weiter, dass man das nicht mehr hat, weil man nur noch die Datensätze hat. Man hat nur noch die Interviews, die Tonbänder. Also da sehe ich, ist das Problem schon größer. Aber ich meine gerade umgekehrt auch, es kann, und das ist sozusagen für mich jetzt sehr wichtig gewesen, man kann geradezu dazu motiviert werden, das nochmal zu machen. Gerade diese Quellen nochmal aufzugreifen, gerade nochmal, also bei Migrationsregimen zum Beispiel, nochmal deutlich zu zeigen, so wie ihr mit dem zirkulären Migration in der Karibik vor 20 Jahren verfahren seid, wenn man sich die Interviews damals anschaut von Menschen, die da gekommen sind, wenn man jetzt sieht, wie die EU die zirkuläre Migration handhabt, ist es kein Wunder, dass es große Probleme gibt. Es sind wieder dieselben Verwerfungen, die entstehen durch ein ganz vergleichbares Migrationsregime. Da finde ich, muss man auch hinschauen, muss man auch vergleichen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Leute, die man damals befragt hat, damit auch einverstanden wären im Nachhinein. Also es ist ja vorhin gesagt, weil man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Aber in so einem Fall würde ich sie sozusagen gewisserweise zurückdrehen, weil ich aufgrund der Daten eben weiß, wie die Leute damals gewünscht haben, dass dies und jenes verbessert und verändert und kritisiert wird. Und man sieht, dass es heute wieder genauso läuft. Also da wäre ich dann gar nicht so ängstlich beim Second Use, um das dann zu belegen. Wobei natürlich 20 Jahre so ein großer Abstand ist, auch dass die Menschen, die damals befragt worden sind, jetzt sozusagen in völlig anderen Bedingungen, unter völlig anderen Bedingungen vermutlich leben werden. Das ist schon bei der Kolbstraße jetzt so gewesen. Wir haben mit 2-3 Leuten jetzt mal geredet und die sagen, ich bin auch im Nachhinein mit einverstanden, dass ihr die Daten nochmal verwertet und sie nochmal drüber schreibt. Das war eine solche Sauerei. Es hat mich damals so geärgert, es hat mich jetzt 10 Jahre lang geärgert, dass wir immer wieder bei uns im Privaten nachgeschnüffelt worden ist, mit dieser lächerlichen Geschichte dann, dass die Polizei da sogar einen Kiosk aufgemacht hat, also richtig lächerliche Dinge. Und da ist dann die Motivation auch seit der Beteiligten sogar nochmal da wirklich auch nochmal hinterzustellen. Also es kann einem alles dann passieren. Ich würde sagen, da gibt es ganz viele verschiedene Facetten, die zum Teil mit der primären Datenerhebung schon zu tun haben und die dann jetzt wieder auftauchen. Also die Rekontextualisierung ist da in meinen Augen ein sehr wichtiger Gedanke, den man noch weiter nachgehen müsste.
Das ist eine Frage, die man sich eigentlich vorher fragen muss, damit man
können, weil wir die gleich auf Türkisch interviewt haben. Ja, das ist natürlich eine Frage, aber das ist ja, glaube ich, eben schon ein bisschen deutlich geworden von Ursula, wo der Punkt liegt. Der Punkt liegt einfach daran, wenn wir mit dem Material arbeiten, merken wir, dass an bestimmten Dingen massive Probleme oder Maschinen, gesellschaftliche Verwerfungen auch vorliegen. Und wir sind in die Wissenschaft ja nicht hineingegangen, um nur etwas zu beschreiben, sondern wir sind ja, was ist das Motiv von vieler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, um sozusagen bestimmte gesellschaftlich brisante Punkte auch aufzuklären oder zumindest darüber zu informieren, dafür Bewusstsein zu wecken. Das heißt, man ist genötigt, gerade solche Punkte, die eigentlich brisant sind, anzugehen, also die Kriminalisierung von Jugendlichen oder was im Strafvollzug ist oder was mit Behinderten geschieht, gerade sind eigentlich die brisanten Punkte. Ja gut, man kann auch, wenn man Steuerhinterziehung und ähnliche Sachen, kann man auch erforschen. Aber auch da ist es natürlich ganz genau, es sind sehr brisante Punkte und die wecken Interesse und die sind auch wichtig zu bearbeiten. Also deswegen würde ich nie darauf verzichten, im Gegenteil. Das ist ja das, was einen auch gerade motiviert, hinzuschauen. Das würde ich also sagen, das muss man machen. Die Frage ist nur, wie kann man es machen, dass es ethisch verantwortbar ist. Das ist eigentlich die Frage, die sich da stellt. Und da ist eben in der Tat die Möglichkeit, sich vorher sozusagen zu verständigen, eine sehr begrenzte Möglichkeit, weil ich glaube, dass vieles begreift man am Anfang nicht so genau. Vieles ist auch vielleicht in dem Gespräch noch gar nicht ganz klar. Wir wissen gar nicht, wo das Gespräch hingeht. Wir wissen auch gar nicht, welche Dramatik vielleicht oder auch welche Trivialitäten dabei entstehen können. Das wissen wir ja vorher nicht. Also wir sind nicht in der Lage, einen möglichen Second Use sozusagen voll abzuschätzen vorher. Und soweit ich das jetzt bei den Sachen, die wir gemacht haben, feststellen konnte, wir haben da überhaupt nicht richtig dran gedacht. Wir haben die Leute gefragt, kann man später vielleicht ausschnittweise veröffentlichen? Dann haben wir gesagt, ja, wenn ich das vorher sehen kann, all diese Dinge. Aber auch die Beteiligten selber haben ja die Implikation nicht im Blick, jedenfalls nicht voll im Blick. Und im Nachhinein, wenn sich Zeiten ändern, siehe jetzt mein Beispiel mit dem Nagelbombenattentat, ist vielleicht ein besonders dramatisches, dann ist für alle Beteiligten eine neue Perspektive eröffnet. Eine ganz andere Perspektive, die einen nochmal dazu zwingt, neu darüber nachzudenken, ist das, was ich damals erzählt habe, würde ich das jetzt nochmal erzählt haben wollen oder will ich auch, dass das nachzuschauen ist. Und wenn Sie Veröffentlichungen bei uns schauen, dann wird man feststellen, dass manche Dinge haben wir da zitiert, da würde man sich schon überlegen, ist das gut? Ja. Weil man dann eben doch mehr kundgibt von den Menschen, als sie vielleicht heute noch gut fänden. Ja. Klar. Also das ist so ein Wambang-Spiel, aber ich glaube, das ist auch etwas Spannendes. Wir kriegen keine fertigen Antworten. Was ich aber auf jeden Fall glaube, ist, das ist der erste Schritt, um da überhaupt die Diskussion sozusagen führen zu können, brauchen wir die Daten, die überhaupt verwertbar sind. Und da fängt es ja schon an, dass viele Daten eben so schlampig, in Anführungsstrichen, aufgearbeitet worden sind, weil eben kein Geld da war, dass ein Second Use sich eigentlich verbietet. Also ich weiß nicht, was als Forschungsprojekten, wenn man mal die eigene Erfahrung anspricht, welchen Druck man ausüben musste, damit überhaupt die Daten einigermaßen dokumentiert wurden. Aber dann waren sie dokumentiert, sie waren aber noch nicht, die Verarbeitung war nicht dokumentiert, sondern die waren nur selber dokumentiert und nach 3 Jahren ist es zu Ende gewesen. Dann haben die Leute noch 2 Jahre daran gearbeitet, da waren es 5 Jahre, aber sie waren immer noch nicht fertig dokumentiert. Das heißt, da bräuchte man auch sehr viel mehr institutionelle Ressourcen, die wir zum Beispiel nicht gehabt haben. Und ich glaube, die kaum jemand hat, der qualitativ arbeitet. Wie zufällig. Ne? Ja, eigentlich brauchen wir. Ja, gut, aber da wollte ich nicht drüber reden. Ob wir es immer brauchen, dann haben wir so eine anthropologische Grundlagendimension zu diskutieren. Da halte ich mich lieber raus. Ich sage lieber das, was sozusagen mich speziell berührt, da stellt sich das ganz massiv. Ne? Das heißt nicht, dass es sich nicht anders aufstellt, klar. Wenn Sie mit den ganz trivialen Dingen arbeiten, schon wenn Studenten Befragungen durchführen, dann stellt sich die Frage ja auch schon. was macht man damit und wie weit ist das auch in Ordnung. Aber das ist natürlich von Anfang an immer ein ethisches Problem, aber das spitzt sich dann zu bei Gruppen, die unter Druck sind, die man eben damit auch diskriminieren kann. Ich habe ein klassisches Beispiel habe ich erlebt, wo dann eben Leute sagen, Biografieforschung, ganz toll, ich bin ja Leiter eines Arbeitsamtes, ich mache mit meinen Klienten, mit meinen Kunden, heißt das ja so schön, in Neudeutschen mache ich biografische Interviews. Dann bin ich, dann weiß ich, warum, wo es geht, dann kann ich die Leute besser einschätzen. Alles ganz klar, dann hat das gemacht, dann hat die Daten abgelegt und dann kommt der Nachfolger und sagt, fantastische Materialien hast du, die und die und die dürfen gar kein Geld kriegen. Also ein sekundärer Nutzen, neue Rahmung, institutionelle Rahmung und dann wird das repressiv verwendet. All das kann einem passieren, und war das jetzt keine Wissenschaft, aber es waren wissenschaftliche Methoden, die der gelernt hatte bei uns oder in Aachen in dem Fall, was er dann angewendet hat. Ja, so ganz grob habe ich den Eindruck, dass je wichtiger die Daten sind, umso schwerer sind sie zu sekundär aufzuarbeiten, wobei das wichtig eben daran liegt, dass sie brisant sind. Je brisanter Daten sind, kann man auch sagen. Umso mehr ist es eigentlich wichtig, dass man sich mit ihnen befasst, auch dass man sie sozusagen nicht vergisst, sondern dass man sie wieder aufarbeitet, dass man sie in Erinnerung bringt, weil sich vergleichbare gesellschaftliche Situationen durchaus wieder ergeben. Aber dann haben wir genau das Problem. Also es ist eine Paradoxie, wenn man so will. Gerade die spannenden Daten werfen besondere ethische Fragen auf, aber gerade da vielleicht sollte man sich ihnen stellen. Und da gibt es auch Situationen, wo man sagen muss, das müssen wir weiter in Erinnerung behalten. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist ganz wichtig. Also wenn man die Erfahrungen sieht in dem zerfallenen Jugoslawien damals, was die Serben, die Bosnier und was sozusagen biografisch abgelagert worden ist. Und wenn man weiß, dass es schon eine Vorgeschichte hat, bis zum Vertrag von Lausanne nach dem Ersten Weltkrieg, dann merkt man, es wäre schon früher wichtig gewesen, all diese Dinge schon nach dem Ersten Weltkrieg mal zu erfassen und auch dort damals biografische Interviews zu führen, wenn man das damals gekonnt oder getan hätte. Diese Technik gab es damals noch nicht. Aber dann hätte man vielleicht vorher Bescheid gewusst, hätte vorher schon gewusst, so dürfen wir nicht erneut verfahren. Also gerade wenn die brisante Daten haben, ist es besonders wichtig, mal zu schauen, ob wir sie nicht weiter brauchen, ob wir sie nicht nochmal auswerten, auch einen neuen Kontext aufwerten. Und da haben wir die Schwierigkeiten. Ja, ja. Also es ist ganz wichtig, das habe ich ganz absichtlich gesagt, ursprünglich komme ich aus der historischen Forschung und bin mal mit einem ganz anderen Forschungszusammenhang angetreten und da habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, diese hermeneutische Problematik, seitdem verfolgt mich die, dass wenn wir Material bearbeiten, darauf achten müssen, dass wir das, was in dem Material steckt und was wir hineintun, dass das korrespondiert miteinander, dass wir die Intentionalität der Situation die Ziele, die Absichten, die Aussagen von Situationen, dass wir die begreifen lernen, das ist sehr schwierig. Und da braucht man eben normalerweise, wenn es weiter weg liegt, braucht man sehr viele historische oder sozialgeschichtliche Kenntnisse. Und auf die greift man heute auch zurück, bloß sind es eben Zeitkenntnisse. Man tut so, als sind sie selbstverständlich. Aber in dem Moment, wo man sich auch rausbewegt aus der Situation, 5, 6 Jahre später, ist das ein Problem. Da verfügt man nicht mehr darüber, man kann intuitiv nicht mehr agieren und es wird richtig schwierig. Wenn Sie weiter zurückgehen, dann wissen Sie ja in der Geschichtsforschung, welche Dinge man alle anstellen kann, bei denen man Zweifeln haben kann, ob sie überhaupt mit der Sache zu tun haben. Ja, da muss man im Team arbeiten, das kann man nicht individuell beantworten. Wie diese ganzen Dinge, die ich gesagt habe, ist gut, wenn man sie miteinander diskutiert, wenn man in einer kleinen Gruppe diskutiert, das Material sich vergegenwärtigt und prüft, ist das nicht das in etwa auf der Linie dessen, wie damals auch gearbeitet worden ist, soweit man das feststellen kann. Nicht? Wenn man selber beteiligt war, 10 Jahre vorher, 15 Jahre vorher, ist das relativ einfach, aber wenn man Material von anderen Leuten hat, wird es schon sehr, sehr schwierig. Und das sind aber auch echte Grenzen, die man dann erkennen und auch akzeptieren muss, wenn es einem nicht gelingt, die damals verfolgten Absichten wirklich mit dem Blick zu kriegen, auch nur einigermaßen sicher in den Blick zu kriegen, dann sollte man besser die Finger von lassen. Also meine ich das schon. Man muss also versuchen, fair zu sein, korrekt zu sein. Das ist gar nicht so einfach. Das sind hermeneutische Probleme.
Ganz herzlichen Dank einmal für den Vortrag.